ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Koalitionsstreit über den Umgang mit jugendlichen Straftätern haben sich die Fronten weiter verhärtet. SPD-Chef Beck warf der Union heute vor, sie wolle bei den kommenden Landtagswahlen in Hessen und Niedersachsen am rechten Rand auf Stimmfang gehen. Die SPD lehnt ein strengeres Jugendstrafrecht ab. Sie fordert stattdessen, Strafverfahren zu beschleunigen und die Vorbeugung zu verbessern. CDU und CSU warnten den Koalitionspartner vor einer Blockadehaltung.
In der Debatte um schärfere Strafen für jugendliche Kriminelle wird vor allem eins schärfer, der Ton. Bei der Klausur der CSU-Bundestagsabgeordneten in Wildbad Kreuth gewohnt markige Worte, die den Koalitionspartner unter Druck setzen sollen.
Wir haben bei den ausländischen Jugendlichen die doppelte Rate von Gewalttaten gegenüber den deutschen Jugendlichen. Und deshalb müssen selbstverständlich auch die Maßnahmen der Abschiebung verbessert werden.
Wenn die SPD unseren Weg zur Behebung dieser Defizite nicht mitgeht, macht sie sich selbst zu einem Sicherheitsrisiko.
Geht es nach CSU und CDU, können jugendliche Gewalttäter künftig zu Warnschussarresten verurteilt werden. Wer 18 und älter ist, für den soll grundsätzlich das Erwachsenenstrafrecht gelten. Die Hessen-CDU macht mit dem Thema Wahlkampf. Rechtspopulismus nennt das die SPD. Sie will sich allenfalls für schnellere Verfahren einsetzen.
Wir sind der Auffassung, dass man einen Prozess möglichst innerhalb von 4 Wochen dann auch machen sollte, wenn man den Täter gefasst hat. Und dass man dann den Strafantritt, wenn jemand verurteilt wurde, auch sehr schnell beginnen muss, innerhalb weniger Wochen.
Immerhin ist SPD-Chef Beck zu Gesprächen mit der Union bereit und handelt sich dafür Kritik von der Opposition ein.
Ich halte die Reaktion von Beck dann allen Ernstes, Gespräche und Verhandlungen mit Frau Merkel anzubieten zu diesem wirklich durchsichtigen Wahlkampfmanöver für eine größtmögliche Dummheit.
Anfang nächster Woche wollen im Bundestag die Koalitionsspitzen nach einer gemeinsamen Linie suchen. Diese in Wahlkampfzeiten zu finden, dürfte schwierig werden.
Die SPD bleibt auch beim Thema Mindestlohn auf Konfrontationskurs zur Union. Auf ihrer Klausurtagung in Hannover verabschiedete die Parteiführung ein Strategiepapier. Darin bekräftigen die Sozialdemokraten ihre Forderung nach einem allgemeinen Mindestlohn. SPD-Generalsekretär Heil sagte, seine Partei wolle bei den laufenden Landtagswahlkämpfen den Druck auf die Union erhöhen.
Auf Hannovers Straßen unterwegs die ersehnten Wähler, während nebenan die SPD präsentiert, wie sie genau die für sich gewinnen und welche Themen sie in den nächsten Monaten setzen will. Der Schwerpunkt Wirtschaft, zentrale Botschaft, die SPD grenzt sich deutlich von der CDU ab, Provokationen.
Wenn ich den Bundeswirtschaftsminister darum jammern höre, dann frage ich, was ist sein Job? Jammern ist ja nicht Politik, sondern wir müssen gucken, wo sind die Herausforderungen und wie können wir sie zu einem konstruktiven Ansatz bringen. Und das ist uns hier erneut gelungen.
So beschloss die SPD auf ihrer Vorstandsklausur. Sie will die Wirtschaft ankurbeln durch bessere Bildungsstandards, mehr Geld für die Forschung und Investitionen. Anders als die Union spricht sich die SPD gegen Steuersenkungen aus. Und mit dem Mindestlohn, dem zentralen Wahlkampfthema, will nun sie die Schlagzeilen der nächsten Wochen diktieren.
Erstens ist es eine Sache, die mit der Würde von Arbeit zu tun hat. Und zweitens ist es auch wirtschaftlich vernünftig, weil es die Binnennachfrage stärkt. Es gibt überhaupt keinen guten, es sei denn ideologische Gründe, sich dem Thema Mindestlöhne zu erwehren. Und wir werden diesen Kampf mit Sicherheit erfolgreich beenden.
Das Signal der SPD ist gesetzt. In den nächsten Wochen werden die Wähler in Niedersachsen, Hessen und Hamburg entscheiden, wie es angekommen ist.
Vor den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst haben Arbeitgeber und Gewerkschaften noch einmal ihre Positionen abgesteckt. Der Chef des Beamtenbundes Hesen bekräftigte auf einer Tagung in Köln seine Forderung nach 8% mehr Geld für die Beschäftigten. Unterstützung bekam er von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Innenminister Schäuble äußerte sich zurückhaltend. Er verwies auf die laufenden Anstrengungen des Bundes, weniger Schulden zu machen.
Die rote Pappnase aufgesetzt, locker will er daherkommen, der Chef des Beamtenbundes Peter Hesen. Humor als Türöffner, Hesen wirbt um Zustimmung bei Bund, Ländern und Gemeinden. 8% mehr Lohn, seine Forderung deutlich mehr als die vergangene Erhöhung 2004. Da gab es lediglich 1%.
Jetzt ist der öffentliche Dienst auch mal dran und soll beteiligt werden an der verbesserten Wirtschaftssituation, aber auch an den verbesserten Staatseinnahmen.
Opfer, die hätten die Angestellten und Beamten lange genug erbracht. Länger Wochenarbeitszeit, trotz weniger Urlaubsgeld, trotz weniger Personal. Zudem seien jetzt die öffentlichen Kassen ausreichend gefüllt. Auch Verdi will die 8%. Das Ziel hat sie geeint. Einst zerstritten die Gewerkschaften, nun Seite an Seite.
Der öffentliche Dienst hat gegenüber der Privatwirtschaft einen Nachholbedarf, weil wir in den vergangenen 3 Jahren für keine linearen Lohnerhöhungen vereinbaren konnten.
Ein konkretes Angebot für den öffentlichen Dienst wollen die Arbeitgeber noch nicht nennen. Sie warnen aber vor einem Tarifabschluss ohne Augenmaß.
Insofern bleiben die Überraschungen begrenzt. Dass ich Tarifverhandlungen betrachte als etwas, wo man Geschenke gibt. Oder dass ich Tarifverhandlungen als etwas betrachte, wo man vorab durch öffentliche Erklärungen sie ersetzt. Sie beginnen am Donnerstag. Und so viel Geduld muss sein.
Geduldig geben sich auch die Arbeitnehmer. Sie beharren auf 8% mehr Geld. Die Zeit der Bescheidenheit, sie sei endgültig vorbei. Und so schließen die Gewerkschaften Streiks bei der Müllabfuhr oder in Krankenhäusern längst nicht mehr aus.
In Den Haag ist der Kriegsverbrecherprozess gegen den ehemaligen Präsidenten von Liberia, Charles Taylor, fortgesetzt worden. Die Anklage lautet unter anderem auf Mord, Vergewaltigung und Rekrutierung von Kindersoldaten. Taylor soll Rebellen im Nachbarland Sierra Leone mit Waffen und Geld unterstützt haben. Er ist der erste afrikanische Präsident, der wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen vor einem internationalen Gericht steht.
Hinten rechts, statt erste Reihe, fast versteckt hinter seinen Anwälten, sitzt der Mann, der früher große Auftritte liebte. Der Schlächter von Afrika wird Charles Taylor genannt. Dass er vor Gericht steht, ein Meilenstein der internationalen Rechtsgeschichte. Schließlich wurde Taylor schon angeklagt, als er noch amtierender Präsident war. Und Präsidenten betrachten sich eigentlich als immun. Selbst ein Staatschef wie Charles Taylor ist nicht unangreifbar, wenn er sich solche Verbrechen vorwerfen lassen muss. Mord, Folter, systematische Verstümmelung. Niemand steht über dem Gesetz, das zeigt dieser Prozess. Und das ist sehr wichtig. Charles Taylor, der Ex-Präsident von Liberia, gilt als einer der brutalsten Diktatoren Afrikas. Er soll den Krieg im Nachbarland Sierra Leone angeheizt haben, mit Waffen und Kindersoldaten, Kampfmaschinen unter Drogen gesetzt. Das Ganze zum eigenen Vorteil. Laut Anklage ließ sich Taylor die militärische Unterstützung mit funkelnder Ware bezahlen, den sogenannten Blutdiamanten. Das Gericht schaute sich heute zunächst dieses Video an. Ein Opfer erzählt darin, wie Taylors Rebellen ihm beide Hände abschlugen. Mehr als 10.000 solcher Fälle gab es in Sierra Leone. Verstümmelte Opfer als Markenzeichen der Kämpfer. Doch ist Taylor für die Gräueltaten persönlich verantwortlich? Das jedenfalls will die Anklage in den nächsten 2 Jahren beweisen. Was hier in Den Haag passiert, wird übrigens auch nach Afrika übertragen, um den Opfern zu zeigen, dass Gerechtigkeit geschieht.
Die USA werfen Iran einen militärischen Zwischenfall in internationalen Gewässern vor. Nach Pentagon-Angaben haben sich iranische Schnellboote am Wochenende in der Straße von Hormus US-Kriegsschiffen genähert. Sie hätten Angriffsmanöver vorgenommen. Teheran sprach von einem normalen Vorgang. Das Problem habe sich gelöst, nachdem sich beide Seiten identifiziert hätten. Die US-Marine ist dauerhaft im Persischen Golf präsent. In Georgien ist Staatschef Saakaschwili bei der Präsidentenwahl im Amt bestätigt worden. Das gab die Wahlkommission in Tiflis bekannt. Nach ihren Angaben erreichte er mehr als 50% der Stimmen. Eine Stichwahl entfällt damit. Die Opposition sprach erneut von Wahlbetrug. Internationale Beobachter schätzen die Abstimmung hingegen als weitgehend fair ein. Die EU-Kommission forderte, die Vorwürfe dennoch zu untersuchen. In der serbischen Provinz Kosovo haben sich die beiden größten Parteien knapp 2 Monate nach der Parlamentswahl auf eine gemeinsame Regierung verständigt. Ihr oberstes Ziel ist eine schnelle Unabhängigkeit. In Pristina wurde eine Vereinbarung unterzeichnet. Designierter Ministerpräsident ist Hashim Thaci von der PDK. Er führt eine Koalition mit der LDK von Präsident Seydiu. Der kenianische Oppositionsführer Odinga hat eine für morgen geplante Massendemonstration abgesagt. Er wolle den internationalen Vermittlungsbemühungen um eine Lösung der innenpolitischen Krise eine Chance geben, sagte Odinga in Nairobi. Bisher hat er direkte Verhandlungen mit dem umstrittenen Präsidenten Kibaki abgelehnt und Neuwahlen gefordert. Knapp zwei Wochen nach der Präsidentenwahl und den darauffolgenden Unruhen sind noch immer mehr als 100.000 Menschen auf der Flucht. In vielen Teilen Kenias ist die Versorgung mit Lebensmitteln zusammengebrochen. Die internationale Hilfe ist angelaufen.
Die Müllberge in Neapel beschäftigen jetzt auch die italienische Regierung. Ministerpräsident Prodi hielt ein Krisentreffen mit mehreren Ministern ab und beauftragte die Armee, den Müll wegzuräumen. Seit Wochen wird in der Region der Müll nicht mehr abtransportiert. Anwohner blockieren den Zugang zu veralteten Deponien, weil sie Gesundheitsschäden befürchten. Die Polizei ging heute erneut mit Schlagstöcken gegen sie vor.
Aus dem Müllnotstand von Neapel wurde heute eine Schlacht. Eine Schlacht mit erbitterten Kämpfen. Anwohner wollen einen Radlader daran hindern, zur stillgelegten Mülldeponie Pianura vorzudringen. Polizisten versuchen, dem Gefährt den Weg frei zu prügeln. Die stillgelegte Deponie Pianura wird seit Tagen von Anwohnern blockiert, weil sie Gesundheitsgefahren befürchten, falls die Behörden sie wieder in Betrieb nehmen, um des Müllproblems Herr zu werden. Von drei Verletzten berichtet das Fernsehen. Sie haben 1000 Polizisten geschickt, um ihre Schandtaten zu schützen. Uns schützt niemand, wenn wir in Schwierigkeiten sind. Wenn wir ausgeraubt werden, findest du niemanden. Seit Wochen türmt sich der Müll in Neapel und Umgebung. Es fehlen Deponien, es fehlen Verbrennungsanlagen, es gibt kaum Mülltrennung. Das Hauptproblem ist offenbar die organisierte Kriminalität. Deren Unternehmen haben die Müllentsorgung übernommen, lassen die Abfälle aber gerne liegen, um die Rendite zu erhöhen. Einem Bericht des italienischen Fernsehens zufolge sammelt die Camorra außerdem in aller Welt für viel Geld Müll und deponiert ihn dann in Neapel und Umgebung, bis er auf Staatskosten beseitigt wird. Heute Nachmittag Sondersitzung der Regierung. Allerdings werde es bis morgen dauern, ehe Lösungen gefunden seien. Die würden aber, so ein Regierungssprecher, radikal ausfallen und ersten unbestätigten Informationen zufolge ohne Wiedereröffnung der Deponie Pianura. Dennoch dort heute Abend Proteste, diesmal friedlich. Auch die Polizei ist inzwischen abgezogen. Es riecht nicht nur nach Müll, sondern auch nach Entspannung.
Kritiker wollen den Einsatz von Wahlcomputern bei der hessischen Landtagswahl verhindern. Geplant ist, dass rund 100.000 Wähler statt mit einem Stimmzettel mit einer sogenannten Wahlmaschine abstimmen. Dagegen wurde beim Staatsgerichtshof eine einstweilige Verfügung beantragt. Nach Angaben des Chaos Computer Clubs sind in den Niederlanden ähnliche Geräte manipuliert worden. Der Landeswahlleiter nennt die Computer dagegen sicher. Etwa 200 Menschen haben in Dessau an das Schicksal von Uri Jallo erinnert. Der Asylbewerber aus Afrika war vor genau 3 Jahren bei einem Feuer in einer Polizeizelle gestorben. Seine Hände und Füße waren gefesselt. Trotzdem soll er Ermittlungen zufolge seine Matratze selbst angezündet haben. Keiner der Polizisten kam ihm zu Hilfe. Die Demonstranten fordern weiter eine lückenlose Aufklärung des Falls. Zwei Polizisten müssen sich vor dem Landgericht verantworten. Ihnen wird unter anderem fahrlässige Tötung vorgeworfen.
Wie hier in Bayern haben Blitzeis und überfrierende Nässe in der vergangenen Nacht bundesweit zu Verkehrsunfällen geführt. Mindestens 2 Menschen kamen auf den glatten Straßen ums Leben. Glimpflich dagegen verlief eine Unfallserie auf diesem Teilstück der A93 in der bayerischen Oberpfalz. Daran waren insgesamt 20 Autos beteiligt. Es blieb bei Blechschäden. Die Autobahn musste für 3 Stunden gesperrt werden.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 8. Januar.
Ein Sturmtief zieht von der Nordsee in Richtung Baltikum. Vor allem für die Nordseeregionen bestehen daher Unwetterwarnungen des deutschen Wetterdienstes vor orkanartigen Böen. Morgen beruhigt sich das Wetter, es bleibt aber mild. Heute Nacht fällt bei wechselnder Bewölkung gebietsweise Regen im Bergland mitunter Schnee. Es muss mit Glätte durch Überfrieren gerechnet werden. Morgen ist es teils aufgelockert und freundlich, teils stark bewölkt. Dabei kann es hier unter etwas regnen oder nieseln. Im Südosten fällt auch Schnee. Im Norden und in der Mitte heute Nacht teilweise stürmische, an den Küsten und auf den Bergen orkanartige Böen. Morgen nachlassender, im Norden aber noch frischer Südwestwind. Die Tiefstwerte der Nacht reichen von plus 5 Grad im Emsland bis minus 5 Grad in Alpennähe. Morgen steigen die Temperaturen auf 3 bis 7, am Rhein bis 9 Grad. Die weiteren Aussichten. Am Mittwoch erreicht uns von Nordwesten ein neues Regengebiet. Der Wind legt wieder zu. Am Donnerstag und Freitag fällt vor allem in der Nordwesthälfte Regen und es wird noch milder.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Tom Buro. Darin öffentlicher Dienst, wie die SPD mit den Gewerkschaften das Ende der Bescheidenheit predigt und Jugendkriminalität, warum die USA inzwischen am harten Strafvollzug zweifeln.